Schreibe nur ein, zum Beispiel Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Guten Abend, Jonas.
Guten Abend, Sascha.
Ja, wir nehmen auf am Dienstagabend. Gleich beginnt der Klassiker Malta gegen Färöer. Leider ohne Michael Mifsud. Das wird das erste Spiel für Malta ohne Michael Mifsud, weil er im letzten Spiel seine Karriere nach 143 Spielen beendet hat.
Ja, wieder ein großer, der die Weltbühne verlässt.
Ja, sein Debüt 10. Februar 2000 gegen Albanien ist bis heute Rekordtorschütze und Rekordnationalspieler seines Landes. Unvergessen natürlich die 5 Tore beim 7:1 gegen Liechtenstein damals. Wer erinnert sich nicht?
Ja, eben. Ex-Lauterer.
Ex-Lauterer. Ja, ansonsten, wie ist die Stimmung?
Gut. Gut, gut. Bundesliga-Pause hat mal gut getan.
Ja, da wollte ich dich noch was fragen. Ich bin tatsächlich ein bisschen spät, aber mir ist es diese Woche so gekommen. Und zwar ging's im Nachklapp damals zu Dortmund-Schalke. Wie lange ist es jetzt her? 4 Wochen? 3, 4 Wochen?
Mhm. Ja.
Und da gab's ja im Vorfeld auch hier so von wegen, ist es jetzt überhaupt ein richtiges Derby? Und also jetzt nicht wegen der Entfernung, sondern weil ja keine Fans da waren. Und dann wurde die These aufgestellt, dass ja eigentlich diese ganze Derby-Stimmung eigentlich hauptsächlich durch Medien und Fans so kreiert wird. Also dass es dadurch eigentlich erst zu so einem Derby wird, das ein Derby das ausmacht, was die Fans eigentlich so wollen. Und ich fand die ganze Argumentation eigentlich sehr schlüssig und dachte irgendwie dann auch so beim Schauen, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber eine Halbzeit, und dachte irgendwie, das kommt schon hin. Jetzt wollte ich dich als unmittelbar Betroffenen mal fragen, wie das, also wie ist es für jemanden, der da, ja, der jetzt beides kennt?
Ja, war ja jetzt quasi das zweite Derby schon unter den Bedingungen. War ja Rückrunde letztes Jahr auch schon. Ich finde es tatsächlich so, dass so ein bisschen Bedeutung weggeht durch die aktuelle Situation.
Ja, weil, also ich glaube, es ist ja auch jetzt nicht ein allzu großes Geheimnis, denke ich mal, dass die Spieler im Normalfall mit diesem ganzen Derby so jetzt ja gar nicht so viel anfangen können. Und dass dann eben schon viel von außen auf dieses Spiel projiziert wird, was immer eigentlich lustig ist, dass es dann sich sowas hochschaukeln kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Und wie gesagt, es ist einfach irgendwie komisch, ein Derby so zu gucken, ohne dass von der Tribüne gepöbelt und beleidigt wird.
Egal, in welcher Stadt es ausgetragen wird.
Ja.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Aber im Endeffekt unterscheidet sich es dann ja nicht. Oder ja, deswegen unterscheidet sich es eben dann nicht mehr von jedem anderen Spiel, das sonst so an Samstagen oder Sonntagen dann ausgetragen wird. Naja. Dann hoffen wir mal, dass es möglichst bald ein Ende hat. Groß Hoffnung habe ich allerdings nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe noch eine Richtigstellung zur letzten Folge, hat uns über Instagram erreicht. Und zwar geht es um unser Thema zu den Marktwerten auf transfermarkt.de. Und da hat uns der User Babelshopper geschrieben. Viele Grüße und vielen Dank. Und zwar geht es wir hatten ja gesagt, dass oder vorgestellt, wie die Marktwerte auf transfermarkt.de errechnet bzw. festgelegt werden und dass es ja an Hanebüchinität nur so strotzt. Also, dass es schon teilweise sehr, sehr absurd ist, weil das ein Forum aus selbsternannten oder so benannten Experten das irgendwie in Gemeinschaftsarbeit festlegt. Und Babelshopper hat uns jetzt geschrieben, hinsichtlich der Marktwerte bei transfermarkt.de eine kurze Korrektur. Diese werden immer unter der Voraussetzung ermittelt, dass der Spieler noch 3 Jahre Vertrag hat, egal ob auslaufender oder 5-Jahres-Vertrag. Absurd sind die Werte oft trotzdem. Das nur als Richtigstellung. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank. Aber ändert in meinen Augen nichts.
Jetzt
dass das schon trotzdem krude ist, wie das zustande kommt.
Absolut cool. Aber es ist eine wertvolle Ergänzung zu dem, was auf wir gesagt
Fall.
Haben.
Auf jeden Fall.
Und ja, er hat es ja auch selber gesagt, dass die Werte trotzdem absurd sind. Und ich glaube, da sind wir uns dann ja auch einig, dass sowohl die Werte als auch wie sie zustande kommen dann schon absurd sind.
Ich habe mich jetzt auch schon ein, zwei Mal in den Foren da getummelt. Habe aber noch nichts geschrieben, ja. Ich habe mir das mal angeguckt.
Ja, du hattest doch auch den Auftrag, dich da einzumaulwurfen.
Ja, ich warte noch auf einen Spielervorschlag, den ich dann da so übertrieben raten kann.
Bentley Baxter Bahn.
Zum Beispiel.
Ja, aber was wäre dann ein Spieler, wo du sagst, oh, da mische ich mich mal ein?
Ja, weiß nicht, man könnte ja selber sowas starten da. So eine Diskussion über irgendeinen...
Über dich,
zum Beispiel. Ja, über irgendein junges Talent aus der zweiten chinesischen Liga oder so.
Ja, ob sie die zweite chinesisch, ob die beitragen... Hui, das wüsste ich jetzt nicht. Guck doch mal nach Michael Mifsuds Sohn. Vielleicht gibt's den ja auch.
Können doch Jaden Kurzin jetzt nehmen.
Stimmt. Wobei, der könnte gerade noch so am Rand sein, dass er noch nicht so krass professionell durchstartet. Möglich, wobei sein Vater da sicherlich einiges tun wird.
Alte Torwarttrainer.
Ja, ich habe noch eine tolle Geschichte dabei, die sich so oder so ähnlich zugetragen hat. Und zwar ist die in London passiert und ein Kumpel von mir hat die mir erzählt. Der hat, also ich weiß es nicht direkt von ihm, aber über einen gemeinsamen Freund. Und der Kumpel hat in London zeitweise studiert und hat dort eben auch noch Freunde und Bekannte und war neulich, kann dir die Zeit nicht genau sagen, wieder dort mal zu Besuch. Und am Wochenende auch unter anderem. Und dann waren sie, da ist ja auch ja relativ dicht alles. Und dann waren sie in irgendeiner WG-Wohnung, wie auch immer, mit ein paar Leuten. Und dann wurde auch die eine oder andere Flasche Rotwein getrunken. Und eine Freundin von ihm, die auch da war, sagt dann irgendwann, ja, es würde noch jemand kommen. Da war es dann so kurz vor eins. Es würde noch jemand kommen, ob das okay wäre. Und dann, ja klar, logisch. Und um 1 Uhr nachts stolpert dann, noch nicht gestolpert, aber kommt dann jemand in die Wohnung, der, also ich sag mal, Durchschnittsalter war Ende 20, Anfang 30. Und dann kommt ein älterer Herr rein und stellt sich vor, dass er Gary Lineker ist. Und meint dann, ja, wer hat gehört, hier gibt's auch noch Wein und würde auch gerne was mittrinken. Und dann haben sie mit ihm noch, die eine oder andere Flasche Wein getrunken und er hat wohl, so O-Ton gemeint, ja gut, er muss das ja schon machen, solange er noch jung ist, weil jetzt geht es ja noch, später geht es nicht mehr. Er wird am 30. November 60 und um 5 Uhr morgens ist er dann gegangen, aber auch nur mit der Begründung, dass er um 10 im Studio sein müsste, weil er da seinem Job als Fernsehexperte nachgehen müsste.
Ja. Sensationell. War er auch wirklich? Ist verifiziert.
Er war safe, ja. Er war es auf jeden Fall. Und also man konnte mir dann auf Nachfrage auch nicht erklären, wie der, also angeblich diese Freundin, die den da angeschleppt hat oder wie auch immer, die kennt den wohl aus, ja, man kennt sich da dann halt, wenn man abends da mal unterwegs ist. Und ja, aber fand ich geil, dass er dann einfach, also allein, dass er um eins da kommt, mit denen sich dann noch, verquatscht und dann um 5 geht, weil er um 10 im Studio sein muss.
Aber die haben dann nicht am nächsten Tag die Sendung geguckt.
Das war, also wie gesagt, er hat es mir nicht selber erzählt, ich habe das wirklich nur über eine Ecke weiter, also es ist ein gemeinsamer Freund von uns, aber
Wäre mega interessant zu wissen, wenn man weiß, dass er einen Abend vorher bis um 5 gesoffen hat, ob man dann merkt, dass er so verkatert ist oder so.
Ja gut, verkatert wird er nicht sein, er wird es ja, also er hat ja gesagt, dass er das, man muss das ja machen, solange man jung ist, also wird er das wahrscheinlich nicht eine Eintagsfliege gewesen sein.
Ja gut, wenn man halt auch in der Feierszene London East End
richtig
ist, ne?
Ja gut, so. Ich meine, Der wird auch nicht um 10 Uhr dann wahrscheinlich auf Sendung gewesen sein, aber der musste halt anwesend sein. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn das frühe Spiel, was 13:30 bei denen auch, vielleicht ja irgendwie so die Kante, keine Ahnung. Kann ich jetzt, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber angeblich musste um 10 im Studio sein und dann ist um 5 Uhr gehen sportlich.
Ja, war wahrscheinlich bei Let's Dance Great Britain.
Hat er da mitgemacht?
Weiß ich nicht.
Ich weiß gar nicht, was hat der, weißt du, was der so für einen Ruf hat, so in England? Also ist es auch ist es Lothar Matthäus oder?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich suche gerade. Wen gibt's denn eigentlich, der irgendwie so als Ex-Fußballer so einen wirklich einen guten Ruf hat? Sag mal, da gibt's doch gar niemanden.
Thomas Broich fand ich nicht schlecht.
Ja, aber der ist ja noch zu jung. Also es muss ja schon so eine Kategorie Alters Matthäus sein. Gibt's doch gar niemanden, der da so rumschwirrt, oder? Die haben doch alle einen an der Waffel.
Ja, der Einäugige unter den Blinden war noch irgendwie Günter Netzer, ne?
Ja, stimmt. Okay, aber das ist doch gut. Dann so zwischen, wo ist Gary Lineker zwischen Matthäus und Netzer?
Kann ich dir nicht so genau sagen. Ich würde aber mal tippen, eher bei Netzer. Ich glaube schon, dass der nicht so einen schlechten Ruf hat und nicht so ein Idiot und Dummschwätzer ist. Ich glaube
tatsächlich auch nicht, dass es so ein, aber man weiß es tatsächlich. Und ich war, also das eine ist ja auch tatsächlich, wie er fachlich so, was er da so von sich gibt, und das andere ist ja aber auch, wie du jetzt gesagt hast, wenn er jetzt tatsächlich, keine Ahnung, weißt du, so durch so Trash-TV sich auch durchtankt, der könnte ja trotzdem auch Ahnung von Fußball haben.
Ja.
Aber ja, wahrscheinlich, solange wird es nicht gut gehen, dann kannst du ja auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, das aber noch zu Gary Lineker.
Geil.
Ich konnte meinen Ohren fast nicht trauen, fand's großartig.
Ja.
Hast du auch so eine schöne Geschichte dabei?
Nee, ich habe tatsächlich eine Frage an dich dabei.
Ja.
Dass, ich habe das diese Woche durch Zufall gelesen und im ersten Moment so gedacht, gibt's ja nicht, so eine Scheiße. Und im zweiten Moment, ja, okay, warum nicht auch das? Kennst du den offiziellen Namen der Fußball-Weltrangliste?
Der Fußball-Weltrangliste?
Also gibt doch diese Weltrangliste, wo die Nationalmannschaften dann nach irgendwelchen komischen Kriterien Punkte kriegen.
Ja, ja, ja.
Und dann bist du halt Weltranglistenplatz, halt was weiß ich, 8 oder so.
Da, wo Deutschland dann immer irgendwie so 24 ist und dann ja. Island auf 8.
Ja.
Mhm. Nee, weiß ich nicht. Von McDonald's oder wie Nutella.
Oh, schon nah dran. Es ist die FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste.
Die FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste?
Ja.
Nee, wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht. Habe ich diese Woche durch Zufall gelesen und es kann doch nicht sein, dass die sogar das verkaufen, sogar daran die Namensrechte verkaufen.
Ja, oder wenn man jetzt mal von der Bedeutung dieser Rangliste ausgeht, das kann doch nicht sein, dass Coca-Cola sogar das kauft.
Genau, dass sogar das gekauft wird, ja.
Ja, da wird wahrscheinlich auch nicht wenig Geld geflossen sein.
Mhm.
Da hat dann Pep Blatter damals noch gesagt, ja Leute, also da müsst ihr schon ordentlich was hinblättern. Das ist so das Messinstrument im Weltfußball, müsst ihr wissen.
Eben.
Ja, aber da interessiert sich doch niemand dafür. Ja, das kommt. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Das machen wir auch bekannt.
Ja, wir stricken da noch ein paar Wettbewerbe drumherum und dann wird es schon. Ja, aber finde ich tatsächlich unter dem Aspekt bemerkenswert, dass ja, obwohl, ja, nee, eigentlich doch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ja bei den ganzen WM, EM und so, dass da ja immer so Sponsoringverbot ist, aber natürlich ist kein Sponsoringverbot, sondern es dürfen halt nur die werben, die Partner von der FIFA sind.
Ja, was ich... Ich hab mir dann da ein paar Gedanken drüber gemacht. Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, es wird doch sogar wirklich ganz, ganz selten, aber ab und an auch mal so auf diese Weltrangliste Bezug genommen. Also so in Medien.
Ja.
Nicht oft, aber ab und an mal. Und dass da nie irgendwie ein Sponsorname mitgenannt wird, habe ich zumindest vorher noch nie gehört oder gelesen.
Ja, weil Medien das im Normalfall, wenn sie eine gewisse Seriosität haben, würden das nicht tun. Es sei denn, es lässt sich unter gar keinen Umständen verhindern.
Ja, aber die FIFA wird das ja schon nehme ich jetzt mal an, so wie man die FIFA kennt, so verkauft haben, wie, keine Ahnung, Bundesligisten ihren Stadionname verkaufen.
Ja,
und
ja.
Und da ist ja Sky zum Beispiel dann auch immer gezwungen, Signal Iduna Park zu sagen oder sowas.
Ach so, meinst du. Echt, müssen die das?
Ja.
Ah. Ja, ich glaube, das kommt drauf an, was es tatsächlich für eine Berichterstattung ist. Im Normalfall, wenn wir jetzt mal von Print-Online-Medien ausgehen, dann ist es ja meistens, wird da zum Beispiel Bezug genommen auf eine Pressemitteilung, die es gab, oder auch ohne Anlass, der von der FIFA ausgeht, also dass die sagen, hey, hier ist eine Nachricht, sondern dass die das selber machen oder selber halt einen Anlass suchen, und dann sind die halt nicht gezwungen, das zu machen, weil dann können die sich entweder aus der Pressemitteilung das rausschälen, was sie wollen, da sind sie nicht gezwungen, den Wortlaut zu übernehmen, im Gegenteil, würden alles tun, dass der Wortlaut eben nicht verwendet wird. Und wenn jetzt selber ein Medium auf die Idee kommt, diese Rangliste zu erwähnen oder darauf Bezug zu nehmen, dann müssen sie es ja auch nicht so benennen. Also da kann ihnen ja keiner an Karren fahren, deswegen. Ich glaube, das ist der Unterschied zu so einem offiziellen Partner wie Sky, weil Sky ist ja ein offizieller Partner von der Bundesliga. Ich denke, dass das ganze Zeug ja mit dem TV-Vertrag, dass es da irgendwo drin steht alles.
Ja, okay, das kann sein, ja.
Also so könnte ich es mir erklären, ja. Ja, was hast du noch dabei?
Ich habe noch dabei, wir planen ja etwas Neues einzuführen. Immer mal noch so eine kleine Rubrik.
Wir testen es mal an.
Der Gegenpressing-Rückpass. wir hatten uns das ja so überlegt, was war grob heute vor 25 Jahren, also immer am Aufnahmetag vor 25 Jahren im Fußball, in der Bundesliga, so in unserem Feld, was ist Spannendes passiert?
Ja.
Und ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, mal ein bisschen überlegt, was man machen könnte. Und mir war es nochmal wichtig, was am 14. Bundesligaspieltag 1995-96 in der Saison passiert ist, beziehungsweise wie die Elf des 14. Spieltags aussah, besonders das, weil heute vor 25 Jahren waren, und das ist ja heute auch nicht mehr üblich, zwei Freitagsspiele in der Bundesliga als Auftakt in den 14. Spieltag. Es hat gespielt St. Pauli gegen Düsseldorf, ist ja auch dir eine Herzensangelegenheit,
ja,
als alter Paulianer, war das Abstiegsduell, 15. gegen 16. zu dem Zeitpunkt, überraschend, zu Hause 2-1 durchgesetzt und hat damit sich Luft im Abstiegskampf verschafft. Torschützen für St. Pauli waren Sobotzig und Martin Triller. Und Torschütze für Düsseldorf noch nie gehört, Drasic.
Sagt mir jetzt auch auf Anhieb nichts.
Ja, muss man aber auch dazu sagen, Düsseldorf im Sturm mit dem jungen Thomas Bredaric und dem alten Frank Mill.
Wow.
Also schon nicht so schlecht. Und St. Pauli im Mittelfeld unter anderem mit Carsten Pröpper und Masengu Dinsey. Also auch spielstarkes Mittelfeld.
Carsten Pröpper.
Ja. Und das zweite Freitagsspiel war Gladbach gegen den HSV. Gladbach zu dem Zeitpunkt Dritter. Also eigentlich Favorit, hat aber auch in Bökelberg 2-1 verloren zu Hause.
Oh, die Festung Bökelberg wurde gestürmt.
Ist so. Torschützen für Hamburg, Doppelpack Harald Spörl. Und für Gladbach auf Vorlage von Jörg Neuen, Martin Dahlin, erfolgreich.
Ah, der war dann
da. Was da an der Aufstellung von Gladbach mich überrascht hat, ist, dass das Sturmduo aus Martin Dahlin und Stefan Effenberg bestand.
Ui.
Aber ist natürlich klar, wenn du noch einen Karl-Heinz Flipsen oder Michael Sternkopf im Mittelfeld hast.
Sterni war doch euer Stürmer. Oder?
Ja, hätte ich auch so sagen.
Hätte jetzt, aber meinte ich einen Kniff von Trainer Hannes Bongartz.
Bernd Kraus.
Ah, Bernd Kraus. Aber bei euch noch irgendwann dann, gell?
Ja.
Und dann ist er doch wo ist er hin? Teneriffa oder sowas?
Irgendwo. Nee, da ist er vorher hin, zu Real Sociedad.
Ah, richtig. Ja.
Trainerduell Bernd Kraus gegen Felix Magath.
Ah, natürlich. Ah.
Und das Hamburger Mittelfeld auch vor Spielstärke gestrotzt, unter anderem mit Jörg Albert, Stefan Schnorr und Sven Kmetsch.
Das ist kein, also Spielstark ist natürlich da leicht übertrieben. Da musst du schauen, dass du ohne Knochenbruch rauskommst.
Ja. Ja.
Und zwar, ja, und zwar die zwei, weil sie dich umhauen und Ali Alberts, weil er dich umschießt.
Ja, weil dich abschießt. Rest vom Spieltag war unter anderem noch das Bayer-Duell Leverkusen gegen Uerdingen.
Uerdingen war so spät auch noch da.
Ja. Dann Bayern gegen Bremen unter anderem. Dortmund gegen den KSC. Und Kaiserslautern gegen 1860.
Ich glaube, die Saison 95-96 war tatsächlich meine erste Saison, mit der, wo ich mich wirklich mit Fußball beschäftigt habe, weil ich nämlich im Nachgang von meinem Patenonkel das RAN-Bundesliga-Jahrbuch bekommen habe. Und ich weiß deshalb ziemlich sicher, dass Bayern in dem Jahr Sechster geworden ist.
Ist das so?
Ich meine ja, ihr Meister ganz knapp vor Bremen. Und das war immer mein Argument am Anfang, als ich mich noch nicht anders verteidigen konnte, dass ich gesagt habe, ich bin ja überhaupt kein Erfolgsfan, weil Bayern wurde in meiner ersten Bundesliga-Saison sozusagen, wurden die nur Sechster.
Du bist eine Saison zu weit.
Nee, Jonas.
Doch.
Nee, das kann nicht sein. Nee, jetzt machen wir doch die Geschichte nicht kaputt.
Die Saison vorher, 94-95, sind wir ein Punkt vor Bremen Meister geworden und ihr Sechster.
Sag ich doch.
In der Saison, das Jahr danach, seid ihr Zweiter geworden hinter uns.
Sag ich doch. Da habe ich halt das Jahrbuch 94-95. Jonas, ändert doch jetzt nichts dran. Muss man jetzt nicht in Frage stellen.
Nee, es bleibt ja die Geschichte.
Es bleibt ja die Geschichte. 94, 95, 97, 2000, ist doch egal.
Das Jahrbuch steht hinter dir.
Das Jahrbuch steht voll hinter mir. Müsste ich mal wieder suchen, wenn meine Eltern fragen. Ich habe es auf jeden Fall noch. Hab's behalten. Da war Mario Basler vorne drauf. Ich glaube, mit diesen grün-weißen Trikots, ich glaube noch mit diesem...
Mit der Versicherung, mit diesem gelb-schwarzen, DNV irgendwas oder
VDV,
so.
VDV hätte ich jetzt gesagt, aber das war ja was anderes. WGV, ja. WDV, ja, sowas. Ich meine, das war das. Könnte sogar das Jahr gewesen sein, wo Mario Basler dieses direkte Eckballtor gemacht hat? Oh, jetzt ist das natürlich ganz abstrus. Wir haben wieder im Jahr geirrt, oh. Fünf Jahre zu spät, oh.
Ja, musste hier auch detailliert werden.
Ich glaube, Bayern auf jeden Fall Trainer Rehagel.
Rehagles.
Zumindest ein Teil davon.
DBV.
DBV, genau. Und ich glaube, Rehagel Trainer und glaube dann abgelöst von Trapattoni schon in der Saison. Aber das will ich jetzt...
Ich habe es einen Ticken anders im Kopf. Ich meine, als Rehagel gegangen ist, hat Beckenbauer übernommen. Für den Rest der Saison. Und dann erst zur neuen Saison kam Trapattoni. Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Könnte auch möglich sein. Also, dass Rehagel 96 wurde wenige Tage vor dem ersten Finale des UEFA-Pokals wegen Erfolglosigkeit in der Meisterschaft freigestellt. Unter seinem Nachfolger Franz Beckenbauer wurden beide Finalspiele und damit der UEFA-Pokal gewonnen.
Bäm.
Bäm. Ja, schön. Also für mich hat sich schon bewährt.
Ja, jetzt komme ich aber zum eigentlichen noch. Die Elf des Spieltags.
Also ein Aufgalopp hier auch.
Ist auch ein Who's Who des deutschen Fußballs. Muss man sagen. Die Elf kannst du heute ungesehen noch so bringen. Sie könnte immer noch mithalten. Also im Tor Olli Kahn.
Ja.
Die Dreierabwehrkette um Libero.
Darf ich raten?
Olaf. Ja, okay.
Olaf Thon.
Ja, sehr gut.
Ja, also du musst mir den Vornamen, glaube ich, sagen.
Okay, Martin.
Spanring.
Wow, stark. Christian.
Wörns.
Gut, 3 von 3. Dann die Doppel-6 mit Markus.
Boah, weiß ich nicht.
Münch.
Ah.
Und gut, Harald.
Spörl.
Ja.
Der Doppelpacker, klar.
Der Doppelpacker, klar. Dann die offensive Dreierreihe davor mit Alla.
Sutter?
Ja. Andreas.
Buck.
Möller. Michael.
Weiß ich nicht.
Sternkopf.
Ah.
Und dann der Zweiersturm mit Erik.
Meier.
Ja. Und Francisco.
Keine Ahnung.
Copado. Ja.
Geil. Copado auch schon so früh am Start. Hm? Bei und dann ging das schon. Nee, oder?
Nee, beim HSV.
Ah, okay. Ja.
Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Und Meier also? In Leverkusen?
Nee, in Uerding.
Ah. Krass.
Hm.
Sauber. Ja, also für mich hat es sich bewährt. Ich glaube, so eine Zeitreise ist gut. Vielleicht können wir das dann in Zukunft regelmäßig einführen. Ich glaube, nächstes Mal machen wir es auch auf jeden Fall nochmal und dann schauen wir mal, wie sich das so bewährt.
Gut, weil für mich dann leicht ist, weil ich ja in der Kicker-App lebe.
Eben.
Und ich das.
Deswegen muss ich kurz ein bisschen einen anderen Ansatz vielleicht da verfolgen bei dem Rückpass. Aber da fällt mir dann schon was ein. Hast du sonst noch was?
Nee.
Na dann. Dann können wir direkt zum Kultspieler übergehen, den ich heute dabei habe. Und ich kann dir am Anfang mal eine Anekdote über ihn erzählen und hoffe, dass du es dann noch nicht weißt. Ende 2007 verbreitete die Bild-Zeitung deutschlandweit die Vorwürfe einer Autofahrerin, der Spieler habe sie im Verlauf eines Streits im Straßenverkehr geohrfeigt. Der Spieler bestritt dies, ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen ihn wurde später eingestellt. Stattdessen wurde nun gegen die Frau, die nach ihrer Aussage ein Leserreporter-Honorar der Bild-Zeitung erhielt, wegen falscher Anschuldigung ermittelt. Um wen könnte es sich da handeln?
Kann ich noch nicht sagen.
Der Kultspieler heute ist im Jahr 1981 geboren, also noch wirklich sehr, sehr jung. Und erfüllt unser Kriterium, dass er in den 90ern aktiv gewesen sein muss in der Bundesliga, ziemlich gut. Denn seine erste Profistation von 99 bis 2004 war beim VfB Stuttgart. Von da aus ging es auf eine zweijährige Leihe zur Spielvereinigung Greuther Fürth, wo er ein kongeniales und erfolgreiches Sturmduo mit Francis Kiyoyo bildete. 2004 ging es dann noch einmal für ein Jahr per Leihe zur Eintracht Frankfurt. Und 2004 kam dann der Wechsel weg vom VfB zu Kaiserslautern für ein Jahr. Und 2005 ging er dann für 6 Jahre zur Eintracht Frankfurt, wo er dann seine Karriere auch beendet hat. Wer ist der Kultspieler?
Tja. Wer ist der Kultspieler? Also, der ist von Stuttgart nach Fürth.
Geliehen.
Dann ist er nach Frankfurt geliehen.
Also, er war von 99 bis 2004 offiziell beim VfB Stuttgart. Aber da war er in dieser Zeit von 2000 bis 2002 verliehen nach Fürth und 2004 nochmal nach Frankfurt verliehen. Nach der Leihe ist es dann direkt zu Kaiserslautern weitergegangen für eine Saison und dann eben 6 Jahre Frankfurt.
6 Jahre Frankfurt.
140 Spiele, 42 wissen. Tore.
Das könnte man eigentlich wissen.
Du weißt es auch, bin ich mir sicher. Er hat sich auch bei Eintracht Frankfurt dann irgendwann beschwert, bei Trainer Michael Skibbe. Hier geht es nicht nach dem Leistungsprinzip. Dann wurde er vom Training der ersten Mannschaft ausgeschlossen.
Als du das mit der Ohrfeige vorgelesen hast und dann VfB gesagt hast, hatte ich gleich Thorsten Legert im Kopf.
Der ist keine Ohrfeige es aber gewesen. Nicht. Das wäre keine Ohrfeige gewesen.
Der ist es nicht. Hat denn bei Frankfurt so gestürmt?
Vielleicht noch ein Tipp, ein erster. Er war Nationalspieler, aber nicht für Deutschland.
Tja. Hast du noch einen Tipp? Rainer Raufmann?
Nein. Nein, aber also der war ja viel früher. Der war ja nicht bis 2011.
Ja, der war ja auch in Bielefeld und so.
Aber die Richtung, wo der nachher gespielt hat, nämlich in
Zypern,
ist schon mal ziemlich gut, wenn es um die Nationalität des Spielers geht.
Amanatidis.
Ioannis Amanatidis.
Krass, hätte ich weder beim VfB noch bei Greuther Fürth auf dem Schirm gehabt.
VfB nicht? Null. Was? Nee. Doch, VfB null. Voll. Aber Greuther Fürth war mir völlig neu, Kaiserslautern ja. Nicht. Und Frankfurt dann klar. VfB hast du nicht auf dem Schirm?
Nee,
okay.
Gar nicht.
Und auch nicht, dass er mit Francis Kiyoyo in Fürth gestürmt hat?
Nee, ist natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet Frage, warum Fürth nicht viel früher schon aufgestiegen ist.
42 Spiele, 12 Tore.
Ja, mit dem Sturmduo musste alles kaputt schießen in der zweiten Liga. Das ist ja Terodde mal zwei.
Ja, er war, glaube ich, in der Saison unter anderem dort, das war in der Zeit, wo die so knapp immer gescheitert sind, wo alle gesagt haben, naja, jetzt müssen wir mal hoch. Aber ist er nicht. Ja, und diese Ohrfeigengeschichte, die ist mir tatsächlich danach auch nochmal gekommen, dass da irgendwas war. Also das kam mir dann zumindest nicht unbekannt vor.
Noch nie gehört.
Echt? Also nee. Mir kam es dann nicht unbekannt vor. Ja, Ioannis, was macht er denn heute? Hast du eine Ahnung?
Was könnte er machen? Also er ist kein Spielerberater, glaube ich.
Nein.
Also er macht nicht die typischen Klischees, auch keine Fußballschule.
Oder er hat so. Er hat nebenbei auch ein Modelabel, aber das ist jetzt nicht seine Hauptbeschäftigung.
Der ist bestimmt Trainer irgendwo.
Ist richtig, der ist Co-Trainer bei PAOK Saloniki.
Oh, gar nicht so schlecht sogar.
Gar nicht so schlecht und es wird sogar noch besser. Co-Trainer bei PAOK Saloniki, Sportdirektor dort übrigens Olaf Rebbe. Das war doch der bei Wolfsburg, oder?
Mhm.
Da frage ich mich auch, wie kommt der zu PAOK Saloniki?
Der sah immer so aus wie der Praktikant eigentlich. Richtig. Von dem Sportdirektor.
Richtig. So wurde er, glaube ich, auch behandelt.
Ja. Ja,
aber keine Ahnung. Wie kommst du von Wolfsburg, wo man jetzt sagen kann, ja, also er hat einen okayen Job wahrscheinlich gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass er so wahnsinnig rausgestochen ist, dass PAOK sagt, oh, den Sportdirektor von Wolfsburg, den holen wir uns, der ist geil, den holen wir uns. Wie kommt der nach Saloniki? Naja, jedenfalls ist Saloniki PAOK auch die Mannschaft mit dem Clubboss Ivan Savidis. Okay, wow, der sagt den Namen sogar schon was.
Ja klar, das ist so der mit der Knarre auf dem Spielfeld rumgelaufen ist.
Genau, der. Ich habe mir das nochmal nachgelesen, wie das lief. Weißt du, unter welchen Umständen der auf den Platz da gegangen ist?
Ich könnte es so ganz, ganz grob noch zusammenschustern, aber wenn du es nochmal gelesen hast, erzähl es mal.
Also, das war während des Spiels. Ich dachte, das wäre nach dem Spiel gewesen. Es war während des Spiels, weil ein Tor gegeben wurde, von dem er gedacht hat, das war Abseits. Und dann ist er mit 7 Bodyguards aufs Spielfeld gelaufen und hat zum Schiri gesagt, ja gut, das Tor, das kann er jetzt ja nicht geben. Und hat dann so seine Jacke so ein bisschen nach hinten gestrichen und da war dieses Pistolenholster mit der Knarre drin. Und dann hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und nach 2 Stunden hat der Schiedsrichter entschieden, ja, war Abseits, klar, war Abseits. Und dann hat sich aber der Gegner geweigert, wieder auf den Platz zu gehen.
Ja, hat der Videobeweis halt immer ein bisschen länger gedauert, ne?
Alter
Kalibrierte
Schwede.
Linie. Ja, der Typ ist geil.
Also wirklich, wirklich krank. Ja, auf jeden Fall, bei dem Club ist jetzt Co-Trainer. Ja. Der Trainer ist irgendein Spanier, den kenne ich jetzt nicht. Wo ich mich dann auch frage, ja, wahrscheinlich sind es dann eher die alten Verbindungen, die ihn dahin gebracht haben. Aber davor, bis zum Sommer jetzt tatsächlich, war er, und das war mir völlig neu, Co-Trainer beim FC St. Gallen. Und das auch, glaube ich, 2 Jahre. Da ist ja der Peter Zeidler, ein deutscher Trainer. Und der hat die ja wirklich in den letzten 2-3 Jahren, also die sind ja letztes Jahr relativ knapp an der Meisterschaft sogar gescheitert. Und der hat die zu einem richtigen Spitzenteam gemacht. Das sind ganz viele junge Spieler, die wahrscheinlich letztes Jahr den attraktivsten Fußball in der Schweiz gespielt haben und da sehr viele Sympathien, glaube ich, gesammelt haben. Und da war der Co-Trainer und das wusste ich auch nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht, aber das ist auch nicht so verwunderlich, aber dass du das nicht weißt. Du bist ja im Schweizer Fußball sehr viel unterwegs.
Ja, und tatsächlich ist St. Gallen ja die Profimannschaft, die hier am nächsten ist. Also von daher, naja, mache ich auch mir einen Vorwurf, 20%. Aber er hat ja auch nie angerufen.
Eben, er hätte sich auch einfach mal melden können.
Melden können. Hat aber nicht.
Ja.
Ja, geil. Das zu Giannis Amalatidis.
Schön.
Den Schwerpunkt hast du heute dabei.
Genau. Ist ja jetzt relativ frisch in der Diskussion diese, ja, sagen wir mal, kleine Verstimmung über die Verteilung der TV-Gelder aus dem neuen Fernsehvertrag. Man könnte es mitbekommen haben. So eine Truppe von Vereinen unter Führung von Rummenigge mit Beteiligung auch von uns hat ja jetzt so ein kleines Straftreffen gemacht, um auf einen Vorschlag zu reagieren von hauptsächlich Zweitligavereinen und kleineren Vereinen aus der Bundesliga. Ich würde aber gerne erstmal so ein bisschen anfangen, weil mir war das bis dato nicht so klar, wie die TV-Gelder überhaupt verteilt werden, nach was für Kriterien, um dann mal drauf zu kommen, welche Kritik es da dran gibt und was gerade kleinere Vereine ändern wollen. Weiß nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast.
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte es ja auch unter der Woche, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich auch geschrieben, dass sich das sehr gut trifft, weil ich davon tatsächlich wie du auch keine Ahnung habe und komischerweise mich das auch noch nie gefragt habe. Man liest halt immer nur, ja, es ist ja so ungerecht verteilt und ich glaube, wir würden ja auch beide sofort zustimmen und sagen, ja klar, es ist ja ungerecht verteilt.
Ja, eben.
Aber so wirklich die ich sag mal, die Basics, die kenne ich auch nicht. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass du mir, aber auch allen anderen, die das nicht wissen, mal so einen Crashkurs jetzt in Sachen TV-Vertrag gibst und TV-Gelder.
Ich bin mal gespannt, ob es hinterher bei deiner Aussage bleibt oder ob du immer noch zustimmen kannst, ob das es ungerecht verteilt ist. Ich bin mir da nicht mehr so sicher mittlerweile, aber kommen wir nachher zu.
Scheiß Millionario.
Ja, also der aktuelle TV-Vertrag gilt ja noch bis Ende der Saison. Und insgesamt hat er ein Volumen von 4,6 Milliarden Euro. Diese Saison jetzt wurden davon ca. 1,4 Milliarden verteilt. 1,1 an die Bundesliga und 300 Millionen an die zweite Liga. Das ist schon mal das erste Wichtige, dass über alles, wo wir jetzt drüber reden, der TV-Vertrag immer für die erste und zweite Liga gilt. Und das Geld immer unter beiden Ligen verteilt wird.
Kannst du also mal kurz die Aufteilung sagen von diesem Jahr?
Ja, 1,1 Milliarden Bundesliga und 300 Millionen zweite Liga.
Okay, danke.
Der nächste Vertrag ist auch schon ausgehandelt, startet in der nächsten Saison und geht bis zur Saison 24-25. Da ist aber das Volumen letztendlich noch nicht so ganz bekannt, weil sich durch Corona da jetzt was verändert hat. Da gibt es leider keine aktuellen Zahlen. Aber nach was für einem Schlüssel das verteilt wird, das ist bekannt. Und da muss man erstmal die Unterscheidung machen zwischen den nationalen Erlösen, also alles, was von Sky, Sportschau, der Radiokonferenz, Amazon, DAZN, alles, wo die Bundesliga und die zweite Liga eben gezeigt wird und gehört wird, alles, was da erlöst wird, sind die nationalen Erlöse. Und die werden nach dem sogenannten Vier-Säulen-Modell verteilt. Also gibt es eben vier Kriterien, anhand dessen die Summe verteilt wird. Das erste Kriterium ist der sogenannte Bestand, macht auch den größten Teil der Summe, ca. 70% aus. Da gibt es für die Vereine eine 5-Jahres-Wertung, ähnlich wie man es bei den Champions League und internationalen Startplätzen kennt. Die zuletzt gespielte Saison wird am höchsten gewichtet und dann immer abgestuft bis zur fünften Saison. Und die hier wird getrennt nach Bundesliga und zweiter Liga. Die Bundesliga erhält von den 70, also von der Insgesamtsumme hier 5,8% der Erlöse der Meister. Das wird abgestuft bis zum 18. Der erhält 2,9%. Und in der zweiten Liga erhält der Erste 1,69% und der 18. 0,75%. Ist eben, kann man sich ganz gut merken, so ein bisschen wie die UEFA 5-Jahres-Wertung bei den internationalen Startplätzen. Und wichtig, getrennt erste und zweite Liga.
Und das 70% der Ausschüttungssumme werden durch diese Wertung vergeben. Okay.
Ja. Die zweite Säule ist die sogenannte sportliche Nachhaltigkeit. Da wird insgesamt 5% der Summe verteilt. Hier gibt es eine 20-Jahres-Wertung, also die ist vorgesehen, die gibt's aktuell noch nicht, aber die soll jetzt eingepreist werden in den neuen Verteilungsschlüssel. Hier hat jedes Jahr das gleiche Gewicht, nicht wie bei der ersten Säule, dass es eine Abstufung gibt. Jedes Jahr zählt hier gleich viel und es gibt keine separate Betrachtung von Bundesliga und zweiter Liga. Also sprich, hier hat man dann 36 Vereine, auf die sich das verteilt und nicht wie beim ersten Kriterium 18 und 18. Hm. Das dritte Kriterium ist das sogenannte Nachwuchskriterium. Hier sieht man auch an der Summe, die verteilt wird, wie wichtig dem deutschen Fußball der Nachwuchs ist. Es werden ganze 2% der Summe verteilt, was der geringste Block ist. Hier ist es so, die Verteilung erfolgt proportional zu den Einsatzminuten in Deutschland verbandsausgebildeter U23-Spieler der aktuellen Saison. Also man guckt sich einfach an, wie viele in Deutschland ausgebildete U23-Spieler stehen im Kader, spielen tatsächlich und auf wie viele Einsatzminuten kommen die. Und die Mannschaft, die die meisten Einsatzminuten sammelt, kriegt das meiste Geld und dann wird eben abgestuft. Berücksichtigung finden alle Spiele der Saison bis zum 23. Lebensjahr eines Spielers. Ausgenommen sind Relegation oder die Relegation und Einwechslungen in der Nachspielzeit. Was ich auch witzig finde.
Das ist wirklich witzig, ja.
Ja, dass sich da jemand Gedanken drum gemacht hat. Ausländische Spieler fallen ja auch mit rein, aber nur, wenn sie in der Jugend schon bei einem deutschen Verein gespielt haben. Also genauer gesagt, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres müssen die in der Jugend schon gespielt haben. Und dann zählen die auch bis 23 da rein. Also nicht erst, wenn man sie mit 19 oder 20 holt. Und das vierte und letzte Kriterium ist der sogenannte Wettbewerb. Hier werden dann die letzten 23% der Summe verteilt. Und auch hier gibt es, ähnlich wie bei der ersten Säule, eine gewichtete 5-Jahres-Wertung. Aber auch hier betrachtet man alle 36 Vereine in der Wertung und nicht getrennt nach erster und zweiter Liga. Hier werden nach gewissen Prozentsätzen auch die Tabellenplätze eingerechnet und die ersten 6 Clubs hier in der Säule erhalten denselben Betrag. Also die Abstufung fängt erst nach den ersten 6 Clubs an.
Und es ist egal, in welcher Liga ich einen guten Platz belege?
Ja, ob erste oder zweite. Das ist egal. So viel erstmal zu den nationalen Erlösen.
Das ist ja hochkomplex.
Ja.
Und irgendwie auch immer das Gleiche. Also, mal ist es eine 5-Jahres-Wertung. Vielleicht können wir das einmal kurz dann zusammenfassen, da sonst geht es vielleicht unter. Also wir haben, ich versuche mal zu rekapitulieren und du korrigierst mich dann nachher, was du. Also wir haben die 5-Jahres-Wertung. Analog zu einer 5-Jahres-Wertung von der UEFA haben wir dann aber Bundesliga und zweite Liga getrennt. Und ja, da bekommt der Erste, bei der Bundesliga der Erste, ich glaube 5,8 und der Letzte 2, irgendwas. Also
ja,
Pi mal Daumen bekommt der Erste das Doppelte wie der Letzte.
Ja.
Dann haben wir die 20-Jahres-Wertung. Da sind alle beiden Ligen zusammengefasst und die machen dann, überlegen, 5% aus.
Ja.
Dann gibt es diese Jugendspieler-Geschichte, können wir, glaube ich, fast vernachlässigen, machen nur 2% aus.
Ja.
Und dann gibt es nochmal, die restlichen 23% machen dann eine, wie viele Jahre?
5.
Nochmal 5 Jahre, aber ja, da alle zusammen.
Genau,
alle und dann zusammen. Und dann aber geht es nicht nach Ligenzugehörigkeit, sondern geht es nur, welche Platzierung ich in meinen Ligen hatte.
Ja.
Das heißt, wenn ein Zweitligist in den 5 Jahren 5-mal Vierter wird, ist es besser als der, der in der ersten Liga 5-mal Fünfter wird.
Ja.
Okay. Okay, ja, okay, gut.
Genau. Aber man kann rekapitulieren, dass im Prinzip 98% der Summe mittelbar oder unmittelbar über sportlichen Erfolg verteilt wird.
Genau.
Weil das Einzige sind, was nicht so verteilt wird, sind die 2% Nachwuchs.
Aber nochmal kurz, diese 100% sind aber wiederum nur 70% des Topfs.
Ja, so grob, ne? Also.
Oder ist die nationale Erlöse, nee, sind nur 70%?
Das sind die nationalen Erlöse wären jetzt für den aktuellen TV-Vertrag diese 4,6 Milliarden.
Okay.
Und die werden komplett verteilt.
Okay.
Weil ja bei dem bei der ersten Säule zum Beispiel, bei der 5-Jahres-Wertung gibt es ja sowohl eine für die erste als auch für die zweite.
Ja, aber was war, ne? Du hast irgendwas vorher noch mit 70% gesagt?
Genau, von den 4,6 Milliarden
ja,
werden 70% über Säule 1 verteilt,
ah,
5%
ja,
über Säule 2
ja,
und
verstehe,
so weiter.
Verstehe, ja.
Gut, dann gibt es noch die internationalen Erlöse, sprich alles, was wo die Bundesliga im Ausland übertragen wird, aber auch die Erlöse aus der Champions League, Euroleague-Vermarktung, die ganzen internationalen Wettbewerbe. Hier ist es ein bisschen einfacher. 25% der Summe werden auf alle 18 Vereine der Bundesliga gleichmäßig verteilt. 50% werden auch wieder anhand einer 5-Jahres-Wertung ausgeschüttet. Hier wird aber auch das internationale Abschneiden der Vereine berücksichtigt.
Mhm.
In der 5-Jahres-Wertung. Und die letzten 25% werden basierend auf den Starts in der Euroleague und Champions League in den letzten 10 Jahren verteilt.
Mhm.
Hier gibt's aber einen Fixbetrag noch von 5 Millionen Euro seit 2017, 2018, der jährlich um 1 Million steigt, der unter den Zweitligisten aufgeteilt wird. Also auch die Zweitligisten partizipieren in ganz geringem Umfang von den internationalen Erlösen.
Okay, und was ist mit einem Erstligist, der ebenfalls nicht international vertreten ist, der partizipiert aber dann in der Säule gar nicht.
Naja, der kriegt von den 25%.
Ja, ja, genau. Aber ich meine, in der Säule, wo die Zweitligisten,
nein,
diesen Fixbetrag bekommen, dann der Erstligist, der nicht international vertreten ist, nichts. Okay.
Nein.
Gut, nur zum Verständnis.
Ja. Mhm. Genau. So erstmal im Groben.
Ich rekapituliere nochmal.
Ja.
International ist sowohl die Erlöse, die die Bundesligisten in den internationalen Wettbewerben, ich sage jetzt mal, erspielen, dadurch, dass sie international spielen und das dort übertragen wird, als auch Bundesliga-Übertragungen im Ausland.
Ja.
Das alles zusammen ist der Topf. Und davon sind 25% werden komplett gleichmäßig auf alle Erstligisten verteilt.
Ja.
50% des Ganzen werden anteilig an der 10-Jahres-Wertung verteilt. 5 Jahreswertung?
5 Jahre.
Ja, okay, 5 Jahreswertung, Entschuldigung. Und 25%, die übrig sind, die gehen an die Zweitligisten. Da ist ein Teil dabei. 25% gehen an, 25% ist dann wirklich anteilig am Erfolg in den internationalen Wettbewerben.
Genau, und da in den vergangenen 10 Jahren.
Und da ist aber dieser Fixbetrag für die Zweitligisten dabei, der momentan jährlich um 1 Million steigt.
Genau.
Gut.
Also, wie man sieht, gar nicht so kompliziert. Genau, und jetzt würde ich gerne mal in Diskussion kommen mit dir. Ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, an diesem Verteilsystem, was jetzt für den neuen TV-Vertrag ab nächster Saison gelten soll, gibt so hier und da leichte Kritik. Hauptsächlich, hat hier schon gesagt, von kleineren Vereinen. Es sind in etwa 14, unter anderem Mainz, Bielefeld und Stuttgart und Regensburg. Und die stoßen sich eben so ein bisschen da dran.
Regensburg.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Also komm, es ist ja auch. Also ne? Leute, irgendwo muss man auch mal. Also, ne?
Also Regensburg findet es eben unfair, dass die.
Wie lange nicht, sind die schon in den ersten 2 Ligen? Wie lang? 2 Jahre? Jetzt, 3 Jahre?
Ja, 2 oder 3. Und die partizipieren eben nicht davon, von der Ausschüttung international der letzten 10 Jahre. Da kriegen die nichts.
Also, ich glaube, man muss wirklich. Also, ich verstehe sofort und ich bin sofort drin in diesem. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht polemisch wird. Also, das ist ja wirklich. Ja. Heieiei, okay.
Ich hab's ja schon angedeutet, ich habe meine Meinung leicht geändert, nachdem ich mich damit beschäftigt habe.
Ja, ich glaube, wir können das ja jetzt in der absoluten Detailtiefe und was es alles für Sonderfälle und Spezialfälle und Ungerechtigkeit, das können wir jetzt, das glaube ich jetzt nicht unser Anspruch, das hier aufzudecken, aber ich finde es schon mal wirklich unfassbar interessant, weil ich es auch nicht wusste, wie das denn überhaupt so zusammengesetzt ist. Und würde tatsächlich auch jetzt in der ersten Reaktion sagen, ja, also bei dem, was man so liest und hört, habe ich mir das zumindest auf den ersten Blick deutlich ungerechter vorgestellt.
Ja, so ging es mir auch, tatsächlich.
Weil ich glaube auch, dass die wenigsten, ob jetzt offen oder verdeckt, aber die wenigsten würden doch in Abrede stellen, dass diejenigen, also gerade wenn man jetzt bei den internationalen Geschichten bleibt, dass diejenigen, die auch ständig dort vertreten sind und die Fahnen da hochhalten, also das erspielen, dass die auch den größten Anteil davon haben sollten, das ist ja unbestritten. Die Frage, dann kommt ja wieder, ja, aber das zementiert die Verhältnisse. Sicher, aber das ist ja dann nur das Ergebnis draus. Wie man da hinkommt, dass es eben, also ich glaube nicht, dass das ist ja nur eine Folge davon. Die Verhältnisse sind nicht so geworden durch diese TV-Gelder, sondern die zementieren sie zusätzlich. Aber man muss ja eher, glaube ich, an der Wurzel anfangen und schauen, wie man einen faireren Wettbewerb hinkriegt. Aber das kann ja nicht sein, dass man jetzt im Nachhinein sagt, ja, dann kriegt ihr einfach weniger Geld, obwohl ihr dort spielt. Das kann ja nicht die Lösung sein.
Ja, das sieht unter anderem Jan Regensburg anders.
Na, zu Recht.
Die
jahrelang in Europa sich den Arsch abgefroren
fahren hochgehalten, ne? Ja. Die stoßen sich eben daran, dass 98% über sportlichen Erfolg verteilt werden. Sie fänden es besser, wenn das nur noch 50% wären.
Lustig, ich habe gerade überlegt, was wäre für mich noch zu rechtfertigen, weil dass es auch über sportlichen Erfolg bei den nationalen Lösen gehen muss, ist für mich sonnenklar.
Ja.
Und ich habe tatsächlich gerade gedacht, ja, 50 müssten es ja mindestens sein, weil sonst brauchen wir hier ja gar nicht mehr weitersprechen. Aber lustig, dass die auch 50, ja.
Ja, und die anderen 50% sollen gleichmäßig auf alle Vereine verteilt werden.
Aber mit welcher Begründung?
Mit der Begründung, dass die Bundesliga oder auch die zweite Liga, ist ja egal, klar sind die Zugpferde Dortmund, Bayern, Schalke, aber auch die spielen nur zweimal im Jahr gegeneinander und ich mache es jetzt mal ein bisschen platt, und plakativ. Und für die anderen Spiele im Jahr, um so einen Bundesliga- und Fernsehkalender zu füllen, braucht es eben auch Spiele gegen Regensburg. Und deswegen tragen die das Gleiche zur Attraktivität bei wie alle anderen Vereine. Und deswegen muss das auch gleichmäßig verteilt werden.
Und da gehe ich schon nicht mehr mit.
Ich auch nicht.
Weil
ich habe nur mal versucht, so ein bisschen platter wiederzugeben, so wie ich es verstanden habe, was die Intention ist.
Also ich gehe mit bis tragen dazu bei, aber ich würde dann nicht sagen zu einem attraktiven Spielplan, sondern zu einem funktionierenden Spielplan. Und bitte alle Regensburg-Fans, blöd, dass ihr jetzt damit, dass jetzt da euer Verein mit reinrückt, aber es ist, glaube ich, das ist, glaube ich, stellvertretend. Regensburg ist, glaube ich, dann schon noch ein extremes Beispiel, weil die wirklich ja auch echt seit kurzem oben sind. Aber jetzt nehmen wir mal ein Bielefeld zum Beispiel.
Ich will nur kurz erklären, wie ich auf Regensburg immer komme. Regensburg war einer der Mitinitiatoren dieses Papiers, eben zusammen mit Mainz, Bielefeld und Stuttgart. Das waren so die vier Federführenden, die das mal zusammengeschrieben haben und damit dann losgegangen sind.
Ja, also wie gesagt, zu einem funktionierenden Spielplan auf jeden Fall, aber sorry, man kann es auch, man könnte doch das einfache Experiment machen und auch da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wenn du jetzt einfach ein Spiel, also es gibt bestimmte Vereine, die ziehen Zuschauer an und zwar im Stadion und auch außerhalb des Stadions. Und außerhalb des Stadions meine ich vor den Fernsehgeräten. Und es ist doch wohl, also man braucht ja kein großer Prophet sein, welches Spiel, ob jetzt Bielefeld gegen Regensburg oder Schalke gegen Hamburg, welches Spiel mehr Einschaltquote hat. Da gibt's doch wohl keine zwei Meinungen. Und ich habe jetzt bewusst kein Bayern, kein BVB und sonst nichts da oben genommen. Das ist doch sonnenklar, wer mehr Einschaltquoten hat. Und am Ende ist es doch nicht mal so, dass es eine reine Kommerz- bzw. Kapitalismusdiskussion ist, sondern es ist doch am Ende auch eine Diskussion der Nachfrage. Und da kommen doch dann die Fans ins Spiel. Und wenn die Fans in der Mehrzahl eben nicht Regensburg oder Bielefeld oder Mainz sehen wollen, dann hat es ja seinen Grund. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ist unfair, irgendwie kleinere Städte, größere Städte. Okay, das mag sein, Standortvorteile gibt es aber überall in der Wirtschaft. Und dann kann man auch fragen, naja, tun die Mannschaften oder die Vereine alles dafür, dass sie nicht mehr Fans generieren, die dann vielleicht auch zu Hause vorm Fernseher sitzen oder die dann ins Stadion kommen oder. Das ist, also ist jetzt wirklich, geht jetzt gleich wieder in so eine Rundumschlagrichtung. Aber weißt du, was ich meine? Also das ist, für mich ist es zu oft, wird die Wirkung des Ganzen versucht zu bekämpfen. Das ist das Offensichtlichste, nämlich es gibt welche, die mehr Geld kriegen aus diesem Topf als andere. Und natürlich ist es zum Teil unfair, aber kannst du nie gerecht machen. Und vor allem, natürlich zementiert es die Verhältnisse, das ist schon klar. Aber das ist für mich nicht die Wurzel des Ganzen und deshalb kann man das denen, die jetzt laut diesem Vertrag ein Recht drauf haben, auch nicht wegnehmen. Und zwar nicht nur Bayern oder Dortmund, sondern ich glaube, dass da es auch genügend andere Vereine gibt, die da wirklich davon leben und darauf angewiesen sind. Gerade so Schalke, Leverkusen, Gladbach, solche Vereine. Ich glaube, die profitieren auch in gutem Maß davon. Und haben sich das auch verdient. Oder so ein Frankfurt, das jetzt einige Saisons in den letzten 6, 7 Jahren recht gut war. Die sollen doch da auch davon profitieren.
Ich sehe das genauso. Was ich fast noch unfairer fand, war die, oder schon sehr kulant, gerade von, und da mal explizit, gerade von Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, ist die Verteilung der internationalen Erlöse.
Mhm.
Weil da einfach mal pauschal 25% von abzugeben. Und im Ausland ist es ja noch viel stärker so. Ich meine, welches Spiel guckt man in England, in den USA, in China? Keine Ahnung. Da guckt man halt Bayern Dortmund. Von mir aus noch Bayern Schalke. Oder so. Wenn man da dann, jetzt greife ich wieder einen raus, aber ist ja auch nicht so gemeint, aber da guckt niemand Wolfsburg gegen Hoffenheim.
Selten. Zumindest nicht freiwillig.
Nee. Und dass da schon 25% auf alle Bundesligisten verteilt werden, finde ich persönlich schon sehr kulant. Das zweite ist auch, dass die 25% immer über die letzten 10 Jahre verteilt werden unter den Europapokalstartern. Das heißt ja auch, Mannschaften, die jetzt nicht immer oben mitspielen.
Oder die ein-, zweimal zufällig reingerutscht sind, wie Freiburg, Mainz.
Oder
wie
Frankfurt.
Oder Frankfurt.
Frankfurt war da ja auch ein gutes Beispiel. Und auch, dass da auch die zweite Liga noch Geld von abkriegt. Weil da guckt ja, also Hamburg gegen Sandhausen ist jetzt, glaube ich, nicht so begehrt auf dem asiatischen Markt.
Ja gut, Dennis Diekmeier hat für beide Clubs schon gespielt. Ich denke, der hat eine große Fangemeinde in Asien. Da wird das ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel.
Ja, stimmt. Mein Fehler. Das finde ich sehr, sehr, sehr kulant.
Ja, das da. Ich glaube, das ist dann auch wieder immer subjektiv, was jetzt davon okay ist und was nicht. Aber wenn man es jetzt mal runterbricht, wir haben bei den nationalen Geschichten auch schon einen gewissen Teil, also auch weil du gesagt hast, mit diese 2%, da sieht man, wie viel der deutschen Fußballliga der Nachwuchswert ist. Ja, schon. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sehe ich den Zusammenhang zwischen wir setzen junge deutsche Spieler ein und ihr kriegt mehr Geld aus TV-Geldern, den sehe ich nicht. Also gar nicht. Weil es ist ein hehres Ziel, das zu belohnen. Und das fände ich auch grundsätzlich gut, so ein Belohnungssystem zu haben. Aber zum einen dann mehr und nicht gekoppelt an TV-Gelder, weil es für mich damit nichts zu tun hat. Also es müssten dann irgendwelche anderen Töpfe sein, aus denen man das dann finanziert. Aber das ist für mich nichts, was mit TV-Geld zu tun hat. Wenn du es ganz radikal siehst, dann ist es ja eher sogar das Gegenteil. Nämlich der Durchschnittsfan, würde ich jetzt mal unterstellen, der will nicht den 21-jährigen Philipp Rauxel sehen, der bei Sandhausen gerade zu einer tragenden Säule wird, sondern der will den 37-jährigen Raoul sehen, den Schalke für ein halbes Jahr ausgeliehen hat.
Hier ist ein Punkt, wo wir nicht einer Meinung sind. Ich gehe so weit mit dir, dass ich dir zustimme, es hat nicht direkt was mit TV-Geldern zu tun. Das stimmt. Es gibt aber im deutschen Fußball wenig Töpfe, die eben halt das Volumen haben, was der TV-Vertrag hat für die Bundesligisten. Also mal für alle gesehen. Und deswegen sind dann 2%, ich hätte gern mehr, erkläre auch gleich warum, von eben halt 4,6 Milliarden dann insgesamt, sind halt mehr als 2% von irgendeinem DFB-Förderprogramm, wo, keine Ahnung, 10 Millionen drinne sind oder so. Also, ich finde das als Anreizsystem richtig, richtig gut. Und ich möchte auch bei dem 21-jährigen Philipp Rauxel widersprechen. Gerade doch in der Zeit, wie sich auch der deutsche Fußball, aber eigentlich auch weltweit in den letzten 6, 7, 8, 9 Jahren entwickelt hat, will doch jeder lieber den 21-jährigen aufstrebenden Leistungsträger in seinem Verein sehen, als den 38-jährigen Allstar. Und ich finde, gerade für so Vereine, die jetzt in der Bundesliga immer relativ weit unten mitspielen, wie jetzt Mainz oder Freiburg, macht das ja auch sehr intensiv, und auch in der zweiten Liga, finde ich, wenn man den Prozentsatz noch ein bisschen hochdrehen könnte, wäre der Anreiz für die Vereine, neue, junge, auch deutsche Spieler auszubilden, viel, viel größer, und würde ja dann auch zur Attraktivität beitragen, die es da dann schaffen, sich durchsetzen, zum Star werden, rücken wieder eine Kategorie höher vom Verein her und so. Ich finde das ein richtig gutes Nachwuchsförderinstrument, weil eben halt auch mit sehr viel Geld hinterlegt.
Absolut, da sind wir auch völlig gleicher Meinung. Nur ich finde, es hat an der Stelle nichts verloren, an diesem Topf nichts verloren. Weil, und dazu kommt noch, dass ich dir an einen Punkt wieder widerspreche, weil ich, also es ist natürlich schön für die Leute, die Fan des Vereins sind, wenn da ein junger deutscher Spieler hochkommt. Oder es wäre wurscht, ob ein junger Deutscher oder ein junger nicht-deutscher Spieler, ein junger Spieler aus der Jugend. Natürlich ist es toll für die Fans des Vereins, aber ist es dir nicht egal, ob, also dir jetzt wirklich persönlich, ist es dir nicht egal, dass in Sandhausen ein 21-Jähriger kurz vorm Durchbruch steht? Ist dir nicht egal, ob der Christian Günther vor 10 Jahren dann irgendwie bei Freiburg zum Stammspieler geworden ist? Ist es dir nicht egal, dass, ja, you name it, ja?
So betrachtet ja, aber mir ist es nicht egal. Und das, finde ich, kann man über einen TV-Vertrag abbilden. Ich freue mich über einen 17-jährigen Gio Reyna. Ich freue mich auf das hoffentlich am Samstag erfolgende Bundesliga-Debüt von Mokoku, weil er darf ja ab Freitag. Und wir spielen ja Samstag erst. Hab mich damals gefreut über Großkreuz, Götze, Hummels, Schmelzer, alle durch. Und genau so hast
ja,
du
aber
dich
Jonas,
doch gefreut.
Ist doch wieder, das sind ja wieder zwei Paar Schuhe, weil na, über einen Giovanni Reyna freuen sich sicher noch mehr außer Dortmund, aber das ist ein ganz anderes Niveau.
Ja,
über einen Kevin Großkreuz, der zum Beispiel, der war den anderen Scheiß egal.
Ja, aber du hast genauso in deinem Verein Leute,
voll,
den jungen Müller. Ja, und wenn doch jeder Fußballfan sich in seinem Verein über seine jungen Spieler, die hochkommen, freut, dann finde ich das total super, dass das belohnt wird über den TV-Vertrag. Weil mir ist egal, wer in Sandhausen hochkommt, aber mir ist nicht egal, wer bei mir hochkommt. Und wenn jeder so denkt, ist doch auch für die Fans was gewonnen dabei.
Ja, schon, aber runtergebrochen bedeutet es ja nur, dass genau gleich viele Leute weiterhin Sandhausen gucken und genau gleich viele Leute weiterhin Dortmund gucken und genau gleich viele Leute weiterhin Regensburg gucken, weil nur die Fans des Vereins freut und die hätten sowieso geguckt.
Das stimmt, aber wenn Sandhausen jetzt jemanden entwickelt, der dann eben im Jahr danach, weil er so durchgestartet ist, dann, keine Ahnung, nach Freiburg wechselt, ist die Menge, die ihn sehen, schon wieder größer geworden. Schlägt da wieder ein wie Bombe, geht im nächsten Jahr dann nach Gladbach, wieder vergrößert, spielt da auch wieder die Saison seines Lebens und geht dann zu Bayern oder zum BVB.
Aber da hat er ja seinen ursprünglichen Stempel, nämlich Eigengewächs, nicht mehr. Sobald er das erste Mal wechselt, ist er einfach nur ein junger Spieler.
Ja, er hat...
Und dann ist aber das egal, von welchem Verein er kommt und was seine Vorgeschichte ist, denke ich.
Das stimmt, aber wenn jeder Verein... Oder die Vereine, die gerade drauf angewiesen sind, weil das ihr Geschäftsmodell ist, sie anders keine Spieler kriegen, das so sieht. Sie kriegen doch dann zumindest ein Jahr richtig gut Geld aus dem TV-Vertrag und noch eine Ablösesumme, wenn er geht. Dann sehen die, das klappt. Dann versuche ich es im nächsten Jahr, anstatt mit einem U23-Spielern, mit zwei oder drei. Klappt wieder. Und so kann man das doch aufbauen.
Ja, also... Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr zusammen. Aber grundsätzlich, vielleicht, dass wir nochmal den Bogen zum Schluss spannen. Grundsätzlich, wie ist denn deine Meinung zum Thema Gerechtigkeit und was sonst noch für Wörter da benutzt würden?
Ich möchte dich gerne erst noch richtig auf den Baum bringen. Ich habe jetzt erstmal so grob die Haltung zu den nationalen Erlösen dieser Gruppe von Vereinen zum Ausdruck gebracht. Mhm. Sie haben auch einen Vorschlag gemacht, die internationale Vermarktung
bitte nicht
anders aufzuteilen. Ihr sagt, es gibt ja seit 2017, 2018 den Fixbetrag für Zweitligisten, der eben bei 5 Millionen angefangen hat, 17, 18, und jährlich um 1 Million steigt. Also sind wir jetzt bei 8 Millionen. In Zukunft soll die zweite Liga bis zu 50 Millionen bekommen können. Aus der internationalen Vermarktung. Ist der Vorschlag. Finde ich.
Punkt. Also einfach so.
Boah. Ist. kann man mal fordern.
Kann man fordern. Wenn man dann nur 20 kriegt, ist auch viel gewonnen.
Eben.
50 Millionen.
Ja.
Ist da eingerechnet, dass die Erlöse die anderen steigen oder ist es dann einfach ein größerer Anteil davon? Auch interessant also zu wissen.
Ja, die Erlöse, wie gesagt, es gibt noch keine belastbaren Zahlen, weil es ja durch Corona auch diesen Vorschuss gab jetzt, ne? Mhm. Als beim ersten Lockdown. Und von Jahr zu Jahr die Summen immer erst bekannt gegeben werden. Viel gestiegen ist der Abschluss nicht. Zum letzten. Es geht, also ein bisschen schon. Es ist aber auch, dass sie mehr vom Kuchen abhaben wollen. Also ein großer Teil von den 50 Millionen ist den anderen was wegnehmen.
Mhm. Ja, ist mutig. Also. Mhm. Wir es fordern, Jan Regensburg. Ja, wahrscheinlich ist es ja nur konsequent als Folge von dem, was wir jetzt vorhin schon gehört haben. Ja, also. Ich glaube, es ist wirklich schwer für einen Laien, da ein fundiertes Urteil zu fällen. Aber jetzt rein und jetzt vielleicht blendet alle mal aus, wie meine Stimmung vorhin. Sondern wenn ich jetzt mal wirklich nüchtern und vorsichtig formuliere, würde ich trotzdem bei nochmaligem Überlegen sagen, dass ich zumindest gedacht habe, dass es deutlich oder spürbar unfairer ist, die Verteilung. Und unfair heißt ja, oder es heißt ja nicht, dass es jetzt gleich verteilt ist oder ähnlich verteilt oder sonst wie, sondern fair, unfair und viel wenig sind ja da zwei verschiedene Paar Stiefel.
Ja.
Aber zum Beispiel finde ich auch bei dieser 5-Jahres-Wertung national, wo der erste der 5-Jahres-Wertung 5,8% bekommt und der 18., also der letzte, immer noch die Hälfte von dem Erstplatzierten. Das finde ich jetzt auf ersten Blick okay, also oder gut.
Ja.
Weil ich meine, man darf ja nicht vergessen, da sind 17 Plätze dazwischen.
Ja.
Und trotzdem bekommt der nur das Doppelte. Klar, es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, die kriegen das Doppelte. Aber ich finde das noch okay. Vor allem, wenn es dann noch bei Summen oder bei Anteilen wie 5,8 und 2, irgendwas Prozent sind, dann finde ich das noch okay.
Finde ich auch. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, im Vorhinein, also als ich auch das gelesen habe, TV-Gelder sollen anders verteilt werden, bevor ich da mich ein bisschen mit beschäftigt hatte, klar, hat man Sympathien, ne? Hat man gesagt, ja, die Kleinen müssen mehr kriegen und so. Ich finde auch schon, man kann drüber nachdenken, ob wirklich 98% erfolgsabhängig vergeben werden sollen.
Definitiv, ja.
Da kann man drüber streiten.
Aber was wäre das andere wäre dann auch wirklich sowas wie bei den internationalen Geldern, dass man sagt, hier flat 25% gleich für alle. Oder wär das die Option?
Ja, oder wie gesagt, ich würde, hatte ich ja immer schon gesagt, noch ein bisschen mehr in diese Jugendsäule pumpen. Und das bevorteilt ja in aller Regel kleinere Vereine, weil die ja in der Regel breiter auf junge Spieler setzen. Könnte die jetzt aber auch, also ich finde 50-50, so wie vorgeschlagen, finde ich persönlich unfair, den Zugpferden gegenüber, sage ich mal, die ja auch einen Großteil dieses TV-Vertrages erwirtschaften. Und, das darf man ja auch nicht vergessen, die unter normalen Umständen den vielen von den Vereinen, die jetzt was anderes wollen, einmal im Jahr das Stadion voll machen, was sonst auch in Mainz oder so ist es 2-3 Mal mehr ausverkauft, wenn Bayern, Dortmund und Schalke kommt und Frankfurt vielleicht noch, ne, wegen der Nähe. Da schustert man ja so auch noch Geld hin. Das darf man ja, finde ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen in der Diskussion.
Ja.
Verloren hatten sie mich dann tatsächlich komplett bei der Geschichte, dass die auch aus der internationalen Vermarktung so viel mehr haben wollen.
Ja, mir kommt es ein bisschen so vor jetzt, so auch wie gesagt immer vorsichtig, aber so ein bisschen, hey, lass uns lieber mal ein bisschen mehr fordern und dass auch so ein bisschen Aufschrei gibt und wenn wir dann nur die Hälfte davon kriegen, wäre es auch schon geil, so ein bisschen kommt mir's vor, was nicht aber eine auch schlechteste Taktik sein kann.
Nein, aber auch das fände ich frech von den Vereinen. Auch hier, finde ich, kann man über den Anteil an der internationalen Vermarktung, der wirklich über den Verkauf der Bundesliga und zweiten Liga generiert wird, was ja in der Regel nur die Bundesliga sein wird, die da Geld bringt, man verkauft die Zweitliga zwar mit, wie gesagt, wird nicht so viel interessieren im Ausland, da kann man vielleicht noch ein bisschen was mehr machen als diese 1 Million Steigerung pro Saison.
Ja.
Aber dass die auch noch aus den europäischen Clubwettbewerben Geld bekommen sollen, wenn sie nicht selber daran teilgenommen haben, das finde ich schon frech.
Das finde ich auch schwierig. Und ich meine, eine Schwierigkeit an dem Ganzen ist ja auch, so wie du vorhin, weil du immer von Zugpferden gesprochen hast, wo fängt ein Zugpferd an, wo hört es auf, wo fängt ein Mitläufer an und wo fängt was verzichtbar an? Ist es sehr schwer, das irgendwie rauszukristallisieren. Deswegen finde ich diese Jahreswertung eigentlich ganz gut, ein ganz gutes Instrument auf den ersten Blick, weil da ja dann auch so gewisse Feinheiten drin sind. Dass dann nicht ein Verein, der ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre Ausreißer nach oben hatte, das ist es jetzt schon ein Zugpferd? Ja, nein, weiß ich nicht, vielleicht für die nächste Saison, aber dann spielen sie wieder eine schlechte Saison. Also, so Frankfurt zum Beispiel. Frankfurt war sicherlich nach ihrer, oder in und vielleicht auch die Saison danach am Anfang, waren die ein Zugpferd. Dann war die Saison aber durchwachsen, dann waren sie keins mehr ab der Rückrunde spätestens. So, und das aufzufangen, finde ich so ein Jahreswertungsinstrument eigentlich ganz gut. Und das Zweite, ich keine Ahnung, was die Alternative wäre, aber ich irgendwie, irgendwas in mir sagt, dass wenn es wirklich so streng nach dem geht, was diese Vereine, die sowas jetzt fordern, wenn es streng danach geht, ich weiß nicht, ob die dann glücklicher wären. Mit all den Begleiterscheinungen, die so dranhängen, ich weiß nicht, ob sie dann am Ende wirklich glücklicher wären. Da bin ich mir nicht sicher.
Ich habe eine Aussage gelesen, ich meine von Freddy Bobic oder dem Finanzvorstand von Frankfurt oder so. Also auf jeden Fall von irgendeinem Verantwortlichen von einem Bundesliga-Verein, den man jetzt nicht sofort mit den Zugpferden klassifizieren könnte. Der hat gesagt, wenn man großzügig runtergeht von diesem Erfolgsmodell, also wirklich zum Beispiel 50-50 macht, dann treibt man Dortmund, Bayern und vielleicht auch Leipzig in eine europäische Superliga. Und ich finde, das ist nicht so ein weit hergeholter Gedanke dann.
Überhaupt gar nicht, nur ich bin mir sicher, dass mindestens insgeheim manche wahrscheinlich sogar offen das ganz gut fänden. Und auch sich daraus, das ist ja das, was ich meine mit diesen Begleiterscheinungen. Stell dir vor, sowas, das könnte eine Konsequenz nachher sein. Dann gibt's viele, die jetzt sagen, ja, wäre doch geil, dann sind die endlich weg, dann wird's ja wieder spannend in der Liga. Naja, aber guckt die Liga dann jemand? Also ich habe auch mal, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat war, das ist schon eine ganze Weile her, das war zu dieser Hochzeit von dieser Europa League oder wie hatten sie es genannt? Champions Europe, sowieso League, also diese Superliga, europäische die, Superliga.
Die UEFA Coca-Cola Superliga.
Genau. Dass es eigentlich, und es war auch so, ich sag jetzt mal, anderthalbte, zweite Reihe Management Bundesliga, die auch gesagt haben, klar ist es jetzt momentan nicht spannend, aber es muss in unserem ureigenen Interesse liegen, diese Mannschaften hier zu halten. Weil wenn die weg sind, dann werden wir uns ganz schön umschauen. Und ich glaube das tatsächlich auch. Ich glaube, das ist dieses Schlaraffenland oder diese glitzernde Aussicht nach, oh, dann wird's wieder spannend und oh, das ist toll. da glaube ich überhaupt nicht dran. Und ich will wirklich keine Superliga, will ich nicht haben. Und ich finde es auch langweilig in der Bundesliga. Aber dass diese Mannschaften, diese Top-Mannschaften dann rausgehen, sich den Arsch voll Geld verdienen, dass es dann auf einmal spannend werden soll, das sehe ich nicht. Und vor allem ist es dann so, die werden so viel Kohle damit verdienen, die großen Vereine, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die Nächsten nachrücken wollen. Und dann wird es die Superliga 2 geben. Und dann wird da Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig wird dann da reingehen. Und dann wird es irgendwann die Superliga 3 geben. Und da will dann Frankfurt rein und sowieso. Also es geht immer weiter, das hört ja nicht auf.
Ja.
Und deswegen sehe ich es schon auch so, dass es im Interesse der Liga sein muss, die Mannschaften zu halten. Dass das nicht bedeutet, sie mit noch mehr Geld zu pudern und sagen, ah ja, oh, Herr Baron, hier, nehmen Sie alles, ich will nicht. Natürlich auch nicht. Und ich finde es auch vollkommen legitim, um das nur nochmal klar zu machen, ich finde es vollkommen legitim von den Vereinen, die das fordern, dass sie das fordern. Finde ich vollkommen legitim. Ich würde das, glaube ich, von meinem Management, wenn ich Fan wäre, auch erwarten, dass die alles dafür tun, dass ich mehr Geld verdiene oder zumindest die Aussicht habe, mehr Geld zu verdienen, finde ich vollkommen legitim. Ob es nachvollziehbar ist für viele Leute, ist was anderes. Vielleicht ist es das auch, vielleicht nur für mich oder für dich nicht so richtig. Aber grundsätzlich, dass sie das fordern, also jedes Recht.
Und man muss auch der Vollständigkeit halber noch sagen, dass die Reaktion um die Clique Rummenigge, Watzke, weiß gar nicht, wer von uns da war, aber ich nehme an, Watzke und Co. auch sehr viel mit Kindergarten zu tun hatte.
Absolut.
Zu der Gruppe gehören 14 Bundesligisten und der HSV. Und
hat einen mehr als die anderen.
Ein mehr,
Es war wirklich einer mehr. Es war genau ein Teilnehmer mehr.
Ja. Und die vier anderen Bundesligisten, die, also unter anderem halt Bielefeld, Mainz und Stuttgart, wurden zu dem Treffen gar nicht eingeladen.
Ja, ja.
Die sollten so ein bisschen bestraft werden.
Aber was ich geil fand, dass halt ausgerechnet der HSV dann so, ja, da zeigt sich auch wieder die eigene Sichtweise des HSV, weil die sehen sich ja nicht in den zweiten Liga, sondern die sehen sich ja. Mindestens kurz, League. Maximal mittelfristig in der Top 6. Und dann, also, dann werden so, ja, Aki und Kalle gehen dann hier nach Hamburg und sagen, Leute, hey, wollt ihr nicht noch bei uns mitmachen? Ah, wieso? Ihr braucht doch nur noch einen Dummen, der da mitmacht, damit ihr mehr seid. Quatsch!
Nein!
Ihr seid doch, also der Abstieg war jetzt blöd, aber er hatte da eine Uhr hängen und ihr wart so lange dabei. Wir vermissen euch richtig. Und ihr gehört doch zu uns. Und da ist war so, ach so. Weiß aber.
Ja, ah, klar.
Nett.
Ja. Sollen wir noch was mitbringen? Ja.
Wir haben ein paar Millionchen. Und dann sagen, meinst du nicht, die verarschen uns? Quatsch, die haben gesagt, wir sind super. Ja. Wir gehören zu denen. Ja, dann machen wir das, oder? Ja, machen wir das. Ja, Aki, wir würden mitmachen.
Wir kommen noch an der Tanke vorbei. Ja.
Mal dann so ein stilles Wässerchen mitbringen. Zum Anstoßen. Bring, was du willst. Eure Plörre trinke ich eh nicht. Oh, war noch laut. Ja, ja, irgendwie so muss es ja wahrscheinlich abgelaufen sein.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Die Entscheidung fällt so in 3 Wochen ungefähr. Im Dezember.
Und wer fällt die Entscheidung?
Die DFL.
Ach, die DFL. Mhm.
Die DFL stimmt dann über das Verteilverfahren sozusagen ab. Das, was ich vorhin erläutert habe, diese 4 Säulen, ist der DFL-Vorschlag. Gucken eben, welche Änderungen es noch gibt. Spannend ist, im Präsidium der DFL, also DFL ist ja auch so ein komischer Verein.
Nein.
Da hockt halt einer vom DFB, dann hier der Seifert von der DFL, noch irgendwie 2 von denen und so ein paar Vereinsvertreter. Und da könnte es halt eng werden für die großen Vereine, weil da sitzt im Präsidium nur noch von den großen Vereinen einer von euch.
Okay, ja.
Sonst sind da eher noch, also von Pauli, der Präsident, ist da noch drinne. Also eher kleinere Vereine.
Schnappatmung geben.
Ja, tatsächlich Schnappatmung.
Von Pauli an.
Ja.
Ja, wir sind gespannt. Du bleibst dran, nehme ich an.
Absolut.
Und ja, sehr, sehr spannender Anblick.
Wir gucken, wo mein hart ausgegebenes Sky-Geld hingeht.
Ja. Danke dir dafür auch, dass du Jan Regensburg damit unterstützt. Bald noch mehr vielleicht.
Gerne. Ja, da würde ich mich freuen.
Kannst du persönlich Anliegen. Kannst du aber vorbeischauen in der Schau ins Land Arena. Nee, wie heißt Playmobil? Nee, das war Fürth. Nee, also nochmal, es geht hier nicht um Regensburg, sondern Regensburg war jetzt da, glaube ich, ein Stellvertreter.
Ja, aber es geht schon auch um Regensburg.
Es geht auch um Regensburg. Hoffen wir einfach mal, dass der Anteil unserer Hörer mit Regensburg-Sympathie genauso groß ist wie in der ganzen Republik. Dann sind wir da recht safe, glaube ich.
So ziemlich sicher, ja.
Jetzt machst du dich noch schlimmer. Gut, in dem Fall können wir, glaube ich, hier mal einen Haken dran machen. Noch keinen zweiten, ist noch nicht gelesen worden von der DFL. Schon gar keinen blauen Haken. Aber
wenn Christian Seifert noch Fragen hat dazu, kann sich gerne melden.
Ja, Jonas kennt das Regelbuch jetzt auswendig, die Charta der DFL. Ja, wunderschön, Crashkurs, ich bin schlauer, ich hoffe ihr auch. Und in dem Sinn können wir uns eigentlich verabschieden. Oh, warte mal, ich bringe dich noch kurz auf den neuesten Stand, wie es bei Malta steht, ohne Michael Mifsud. Führen 1-0 in der 62. Minute gegen die Färöer. Torschütze Matthew Guillaumier.
Ach, der legitime Nachfolger.
Krass, Malta hat aus den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Was ist da denn los?
Eine Serie. Aber es ist eh Tag der Überraschung, ne? Also Gibraltar, Liechtenstein auch 1-1. Ja. Luxemburg, Aserbaidschan 0-0.
Und Spanien, Deutschland 4-0, was ist da denn los?
Gut, stand zur Halbzeit schon 3-0.
Und das ist auch so ein bisschen, wow, das ist ein bisschen Flashback. Tor 1 Morata und dann später noch 2 Tore Torres. Ja. Aber nicht der Fernando, sondern der
Ferran. Aber auch F. Torres.
Aber den kenne ich schon gar nicht mehr.
Der spielt bei City, oder?
Nee, das ist der Rodri. Der hat auch ein Tor gemacht.
Naja. Spielt bei City.
Ja, sag ich doch. Katar leider verloren heute, genauso wie Saudi-Arabien. Ach. Saudi-Arabien zu Hause gegen Jamaika verloren.
Ja gut, das ist keine Schande.
Keine Schande. Gut, bevor es jetzt wirklich in deine Richtung hier ins Kicker, in die Kickerwelt abtaucht. Oh, Torschütze Daniel Johnson für Jamaika von Preston North End.
Ja.
Okay, jetzt habe ich ein bisschen einen kleinen Jonas-Anfall. Gut, in dem Fall binden wir es ab.
Ja.
Einen wunderschönen Abend dir noch und euch eine gute Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.